Wir folgen. Ich habe mir so Gedanken gemacht, nur eine Woche nach Ostern, wenn ich jetzt fragen würde, was ist von Ostern in uns übrig geblieben? Sicherlich würden wir vielleicht sagen, ja, das und jenes. Manche würden vielleicht innerlich noch rot anlaufen und sagen vielleicht nichts mehr. Es war halt und ja. Aber ist es nicht so, Geschwister, dass Ostern, ich nenne es Ostern, aber die Osterbotschaft, die Auferstehung und die Kreuzigung und das, was Jesus getan hat, zur Routine werden kann. Und wir schon eine Woche später vielleicht gar nicht mal so richtig drüber nachdenken, was geschehen ist. Wir gehen zwar in die Kirche, wir sind dabei, wir singen und machen, aber so dieses Feuer, dieses Brennen in uns entweicht. Wir wissen, dass die Jünger sogar, die dabei waren, die es nicht so richtig stark erlebt haben, haben gezweifelt. Sogar die, die dann Jesus auferstanden gesehen haben, haben auch irgendwann gesagt, ja, wie wird es weitergehen? Und ich möchte heute Morgen davon reden oder predigen, wie groß die Gefahr ist, dass wir von diesem Feuer, von diesem Brennen, von dieser Begeisterung, von der Botschaft, von der Sache des Kreuzes, der Auferstehung so weggleiten. Und dann ist für uns Ostern nur von wenig Bedeutung. Und die Kreuzigung und die Erlösung hat wenig Wert. Ist es nicht so? Herr, verzeih uns, wenn es so ist. Aber Herr, wir wollen wirklich lernen, nicht in einer Gewohnheitstrott hineinzukommen, sondern wir wollen jeden Tag Ausschau halten, jeden Tag zum Herrn beten, dass wir in ihm verankert sind. Wir lesen eine Bibelstelle. Walter hat sogar schon letzte Woche beziehungsweise zu Ostern ein Vers angerührt aus 1. Korinther Kapitel 15. Wenn wir aufmerksam lesen, merken wir, dass die Gemeinde in Korinth auch schon ein bisschen dazu tendiert hat, dass sie die Bedeutung des Evangeliums irgendwie aus den Augen verloren hatten. Ich lese die 11 Verse. Oder vielleicht lesen wir auch etwas weiter, dass wir besser reinkommen. Hier heißt es, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Also wenn ihr ein bisschen genauer hingehört habt oder wenn man es zwei, dreimal liest, dann merkt man, dass Paulus die Gemeinde in Korinth erinnert, dass sie festhalten an all dem, was er gesagt hat. Und sie tendieren, dass sie eventuell nicht festhalten daran. Und Paulus sagt, dann seid ihr umsonst gläubig geworden. Also die Gefahr besteht, dass ihr es nicht richtig erkennt oder nicht lebt. Ich denke, so weit können wir. Und Paulus schreibt weiter an die Gemeinde, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, nämlich Petrus, danach von den 12 Jüngern. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Hierzu eine kleine Erklärung. Als Paulus den Korinther dieses Brief gesandt hat oder es ihnen schrieb, war es circa so 30 bis 35 nach Christus. Wie genau alt die Gemeinde schon war, kann ich jetzt nicht so sagen, aber die waren schon ein paar Jahre bekehrt und Paulus war öfters auch zu Besuch dort. Er hat denen gepredigt, hat denen evangelisiert und es tendierte, dass sie es nicht so genau nach der Schrift festhalten, weil er sagt, sonst seid ihr umsonst gläubig geworden. Wir werden noch mehr davon hören. Also die 500, die noch damals gelebt haben, ist nachvollziehbar. Mittlerweile lebt keiner mehr wahrscheinlich. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Paulus schreibt ihnen das, aber er empfindet oder hört, dass die Gemeinde nicht mehr in dieser ersten Liebe, in diesem Feuer der Auferstehung, in diesem Feuer des Evangeliums der Erlösung lebte. Weil, wenn wir kurz weiterlesen im Vers 12, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Also da habe ich gedacht, huiuiui, die haben es dann wirklich gar nicht verstanden. Wenn ich jetzt so frech fragen würde, ist hier jemand, der sagt, es gibt keine Auferstehung der Toten? Bitte nicht schrecken. Aber ist es nicht oft so, dass wir uns so verhalten, wie wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe? Manchmal benehmen wir uns sogar so. Ich habe wirklich mit Christen oder mit Menschen, Bekannte gesprochen, die mir gesagt haben, ja, Siegel, alles gut und recht, wie ich glaube und wir sehen und alles passt und das, was du erzählst und was die Bibel sagt, das stimmt. Aber dass die Toten auferstehen, das, wenn jemand einmal gestorben ist, dann ist fertig. Das habe ich wirklich so vernommen und nicht in der Gemeinde, sicher nicht. Aber das will ich auch nie hören. Aber oft bezeugen unser Verhalten und unsere Taten mehr sowas wie die Auferstehung. Und der Herr möchte uns bewahren davon. Vers 13, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, denn er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Also ich habe ja kurz angesprochen, unser Verhalten sind manchmal nicht so glasklar und unser Verhalten könnte Christus in Schatten stellen. Unser Verhalten könnte Christus in Frage stellen, könnte manchmal Christus verleugnen. Und das ist so gefährlich. Ihr lieben Geschwister, wir haben am Mittwoch gehört, wie wichtig es ist, dass die Einheit in der Gemeinde, dass wir einander in Ehrerbietung wirklich sehen und betrachten und begegnen. Wie wichtig es ist, dass wir nach der Schrift leben und dass wir nicht unserem Mund einfach freien Lauf geben oder unseren Taten oder sonst was. Es ist so wichtig, dass unser Verhalten bezeugt, Christus ist auferstanden. Er ist heilig und was ich rede, ist heilig und was ich tue, ist heilig und was ich höre, ist heilig und wie ich lebe zu Hause, muss heilig sein. Oh, der Herr schenke Gnade. Ich wollte es nicht lesen, aber ich lese es doch. Vers 16, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Und jetzt ein Schlüsselvers. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Kennt ihr Menschen, die so leben, die nur für dieses Leben so richtig ihren Fokus haben? Es gibt auch Christen, die nur nach dem Segen Gottes, nach Segnungen und Wohlstand und schönes, das und jenes aussind und hoffen, oder wir merken, dass die Hoffnung der Ewigkeit nicht so brennt. Und der Herr möchte heute durch seinen Heiligen Geist zu dir reden, durch sein Wort. Es ist nicht genug, dass wir nur ein bisschen dabei sind und nicht wirklich brennen. Und es reicht nicht aus, dass wir nur in diesem Leben so hoffen und die Segnungen haben wollen, sondern das Zweite ist viel wertvoller. Der schenkt uns Gnade. Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, Gott hatte vorgehabt, dass die Menschen ewig leben. Durch den Sündenfall kam halt, sage ich mal, die Beschränktheit dazwischen. Die Sünde hat den Tod gebracht. Aber tatsächlich, wie diese Sünde und das Sterben in die Welt gekommen ist durch Adam, durch die ersten Menschen, so kam durch Jesus wieder die Ewigkeit und es gilt. Aber lasst uns hoffen, lasst uns festhalten. Lasst uns nicht in eine Routine reinkommen. Die Gemeinde war nicht mal 30 Jahre alt und haben wir lesen, die Gemeinde in Korinth, obwohl dort Weissagungen waren, obwohl dort Wunder und Wirkungen Gottes waren, gab es in Korinth Christen, die an der Auferstehung nicht geglaubt hatten, zumindest sich so verhalten haben. Der Herr bewahre uns von sowas. Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die in Christus, ich lese noch einen Vers davor, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören, danach das Ende, wenn das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Halleluja. Glauben wir es? Herr Jesus, stärk diesen Glauben. Lass es doch so feurig sein, so richtig feurig sein. Wenn ich jetzt wieder mal frage, was ist von Ostern in unserem Leben übrig geblieben, wenn ich jetzt... Matze, dich habe ich immer gern im Visier. Was ist von Ostern übrig geblieben? Du musst nicht antworten. Wenn ich so fragen würde, jeder hätte irgendwas gesagt, hätte vielleicht in sich was anders gesagt und hätte vielleicht auch mit dem Achsel gezuckt, vielleicht auch ich. Aber Geschwister, das reicht nicht. Was ist in uns vom Ostern übrig? Ich habe mir so überlegt, was ist dem Pilatus im Leben übrig geblieben von Ostern? Pilatus, alle wissen, um wen es geht. Er hat einen Unschuldigen überliefert, dass er getötet wird, oder? Aber er ist hingegangen und hat gesagt, ich wasche mir die Hände, ich bin doch unschuldig. Ich habe eine saubere Weste. Wir haben von ihm schon gehört. Ich würde sagen, ihm ist ein wirklich sehr schlechtes Gewissen übrig geblieben. Das hat ihm die Erlösung Christi übrig gelassen. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist der religiösen Welt, den hohen Priestern und den Pharisäern übrig geblieben vom Ostern, von der Kreuzigung, von der Erlösung der Menschheit? Wisst ihr, die haben gesagt, wir haben im Namen Gottes gehandelt. Der war eine Gefahr für die Religion, eine Gefahr für unseren Glauben. Wir haben ihn los. Aber in sich haben sie ein schlechtes Gewissen ein Leben lang getragen, oder? Und wenn ich weitermachen würde, was haben die Soldaten von Ostern gehabt? Diese römische Soldaten, ich habe mal gelesen, die haben so im Jahr unter damaligen römischen Herrschaft bis zu 30.000 Kreuzigungen vollbracht. Eine Routine, eine Abschlachtung. Was die an Gewissen hatten, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie den Los geworfen haben, um Jesu Rock oder gewebten Mantel. Es war wertvoll. Die sind damit geblieben. Und mit ein wenig Geld, das korrupterweise denen gegeben worden ist, dass sie noch lügen, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen haben. Somit sind sie geblieben. Ich denke, keiner von uns möchte mit so einem Resultat für den Rest seines Lebens übrig bleiben wollen. Aber Geschwister, jetzt möchte ich die Frage stellen, womit ist die Frau von Pilatus geblieben? Die Frau von Pilatus, wir lesen, hatte einen aufregenden Traum. Sie sagte, ich habe die ganze Nacht gelitten für diesen Menschen, habe nichts mit ihm zu tun. Vielleicht war der Traum aufregend oder sehr, sehr erinnerungsreich. Aber Geschwister, wenn sie auch Jesus begegnet ist im Traum, wenn sie auch viel im Traum erlebt hat, wir lesen nicht in den Evangelien, dass die Frau des Pilatus sich bekehrt hätte. Also zumindest ich nicht. Ich will uns nur sagen, der Traum von Jesus, eine Begegnung mit Jesus, eine Erlebnis mit Jesus, reicht noch nicht aus für die Ewigkeit. Geschwister, wenn ich jetzt uns frage, womit sind wir geblieben? Wir würden sagen, ich hatte ein Erlebnis vor 25 Jahren. Oh, da habe ich die goldenen Tore gesehen und so weiter. Paulus schreibt, es sei denn, ihr tatsächlich in der Auferstehung lebt, indem ihr den ganzen Tag und immer mit Christus verbunden seid. Weil wenn nicht, der schöne Traum und die schöne Erinnerung vergehen. Wenn ich fragen würde, womit bin ich geblieben, womit bist du geblieben? Ist es nicht oft so, dass wir sagen, wir hatten ein schönes Familienfest am Ostern, oder? Oh, wir haben uns getroffen. Wir haben auch teure Kleider gekauft und uns schön angezogen. Damit sind wir geblieben. Wir hatten einen schönen Spaziergang über Ostern und Familie beieinander, bei schönem Wetter, bei Sahara-Staub oder wie auch immer. Aber reicht das? Was ist vom Ostern übrig, Geschwister? Und ich habe so in der Vorbereitung gelesen, nur ein paar Jahre oder paar, wiederum circa 60 Jahre später, 90 Jahre nach Christus, schreibt der Apostel Johannes an die 7 Gemeinden einen Brief und gibt ein Urteil, wie sie leben, in der Auferstehung oder nicht. Und wir lesen Offenbarung, die die Bibel kennt. Es sind die 7 Gemeinden in Kleinasien, bekannte, eigentlich damals, ich würde beinahe sagen, die berühmteren Gemeinden. Und von 7 Gemeinden waren 5 nicht in der Kraft der Auferstehung, nicht brennend für Christus. Nur zwei. Und was war mit den anderen? Und wenn wir lesen, vielleicht lesen wir die 2, 3 Verse in Offenbarung Kapitel 3. Komm, lasst uns das lesen. Dort heißt der Hauptvers, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Aber ich lese ein paar Verse vorher aus vom Vers 17 weg. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Und dann kommt der Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jetzt frage ich, wenn der Herr anklopft an unserer Tür, ist er drin im Herzen oder ist er noch draußen? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Heute Morgen steht der Herr Jesus vor unserer Tür, Herzenstür, bei mir und bei dir und klopft da an. Meine Frage ist, ist er jetzt drin im Herzen oder ist er noch draußen? Bei diesen mindestens 5 Gemeinden waren noch draußen. Und er klopft. Knock, knock, knock. Ist er schon drin oder ist er immer noch draußen? Und er klopft weiter. Auch die, die per Livestream dabei sind. Der Herr klopft auch bei euch. Ist er jetzt drin oder ist er noch draußen? Du kannst es sagen. Aber der Herr möchte unbedingt drin sein. Und welch eine Gnade ist es heute, wenn er uns erinnert, ich klopfe an. Die anderen 5 Gemeinden haben gedacht, die sind reich, die haben alles. Haben schöne Musik, haben schönen Lobpreis, gehen regelmäßig in die Kirche, haben alles gehabt. Und doch sagt der Herr, ich klopfe, ich bin noch draußen, ich möchte rein. Wer mir öffnet, zu dem kehre ich ein. Wer möchte, dass der Herr wirklich einkehrt? Geschwister, der Heilige Geist ist hier. Und ich möchte uns wirklich auf die Ernsthaftigkeit ermutigen. Lasst uns nicht nur einfach zuhören. Der Herr ist hier. Er möchte heute in deinem Leben wirklich einziehen und König sein. Und er klopft immer noch. Und er möchte immer noch rein. Und er möchte dich wirklich, wirklich glücklich machen. Wenn der Herr nicht drin ist, jetzt frage ich dich, ist jemand anders drin? Wenn nicht der Herr drin ist, dann ist jemand anders drin. Frag dich, wer ist drin? Ich frage mich, wer ist dann in meinem Herzen drin? Wenn nicht Gott, dann ist ein anderer König. Und dieser andere König ist böse. Wisst ihr, wo der hinführt? Ins Verderben. Und er will auch deine Kinder ins Verderben bringen. Er möchte deine Zukunft ins Verderben bringen. Er möchte wirklich deine Seligkeit verhindern. Und er klopft immer noch. Und er möchte uns wirklich, wirklich für sich haben. Der Herr schenke Gnade, dass wir es heute Morgen wirklich begreifen, nach Ostern, wir leben nicht einfach vor uns hin, brennt wirklich Christus und die Kraft der Auferstehung in uns. Ich möchte, es ist eine herausfordernde Botschaft heute Morgen, aber trotzdem voller Liebe, weil der Herr will mit uns wirklich das Mahl feiern. Er möchte heute wirklich mit dir so richtig, richtig das höchste Fest feiern. Er möchte dich mit allem Preis für sich haben. Und wenn wir weiterlesen, dort heißt es, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Überleg mal. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Wer Ohren hat, der höre. Es klopft, was der Geist sagt. Herr, gib uns gesunde Ohren. Wisst ihr, ich habe so nachgedacht, wir Menschen sind ja besondere Wesen und auch wie Künstler, auch Christen, vor allem Christen können ganz gut so auch Spagat fahren oder laufen, nenn's wie du willst. Die Geschichte von Jakobs Söhne kennen wir, oder? Diese 12 Söhne Jakobs, das waren so richtige Kerle, so, die konnten auch was, die haben auch so richtig auch Gott gehorcht. Sie waren Söhne von einem, ja, Propheten, Patriarchen Jakob, der wirklich die Himmelsleiter gesehen hat, der mit Gott selber gekämpft hat. Stell dir vor, dein Vater hatte Gott im Arm. Was die an Wunder gehört haben vom Vater, als der Laban ihn austricksen wollte, als die Lämmer plötzlich alle scheckig waren oder plötzlich doppelt und dreifach getragen haben, die Mutterschafe. Welche Wunder! Und diese Söhne haben das gehört. Das waren doch tolle Kerle, wa? Wir können kaum was Schlimmes von denen nachsagen. Einmal haben sie einen Mord vorgetäuscht. Die haben ja nicht mal getötet, nur vorgetäuscht. Da war halt einer, der war wegen Stolz und wegen neidisch halt aufgekommen. Der hat halt nicht in die Welt gepasst, hat auch nicht in die Gemeinde gepasst. Der hat immer von sich mehr gehalten, wie das er wäre. Und darum haben sie ihn weggeschafft, aber nicht getötet. Nur wegen vorgetäuscht. Wir würden sagen, so ganz so schlimm war das ja nicht. Das waren doch tolle Christen, oder? Ich sage es jetzt ein wenig überspitzt. Und dann kam die Hungersnot. Und dann mussten sie nach Ägypten und fürs Überleben kämpfen. Und sie kamen und begegnen Josef, den sie durch Tricks wenig verkauft haben, ja, aber er hat es ja überlebt. Wisst ihr, was die gesagt haben dem Josef, als sie dann, wir sind anständige Bürger. Unser Vater ist ein anständiger, gottesfürchtiger Mann. Wir sind so anständig. Tante Josef, wie anständig sie waren. Ja, Josef wusste, wie anständig sie waren. Wusste Gott, wie sie anständig waren? Ja. Ich glaube, sie selber wussten auch, wie sie anständig waren, nur sie haben was vorgetäuscht. Aber wisst ihr, was wertvoll ist und wichtig ist? Wir lesen heraus, es tat ihnen leid. Sie haben Buße getan. Sie haben alles bereut. Und sie haben die Sachen gut gemacht. Und wir wissen, die Großfamilie von Jakob vereinigte sich wieder. Bis eine lange Zeit. Wir sind anständige Christen. Wir nennen uns Pfingstgemeinde. Wir glauben an das Pfingstgeschehen. Wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Wir glauben, dass Jesus regiert. Wir sind anständige Bürger. Wenn dir jemand sagen würde, du bist ein Spion. Ihr seid Kundschafter. Nathan, du bist ein Spion. Jetzt nicht der Matze. Wenn uns jemand sowas sagen würde, hätten wir gesagt, hey. Aber Josef wusste, dass sie nicht anständig sind. Und der Herr hat es auch gewusst. Aber wie herrlich ist es, wenn wir kommen dürfen und sagen, Herr, ich habe zwar getrickst, aber heute hast du an meinem Herzen geklopft. Ich möchte dir auftun. Ich möchte mit dir wirklich in dieser osterlichen Auferstehungskraft, in der Erlösung des Kreuzes jeden Tag leben. Ich weiß, wenn ich meine Schuld bekenne, wenn ich einen Fehltritt mache oder ausrutsche und ich es dir bekenne, dann nimmst du mich an und ich darf mit dir das Mahl feiern. Du auch. Lasst uns weitergehen. Die Jünger, wir kennen ja die berühmte Stelle von Thomas, der nicht glauben konnte. Wer würde hier behaupten, dass er gläubiger ist, wie der Thomas war? Aus der Bibel, von den Jüngern. Thomas hat ehrlich zugegeben, ich kann nicht glauben. Wir lesen aus Johannes Kapitel 20, Vers 24. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jüngern zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Also eine Woche später, würde man sagen. Sonntag nach Ostern. Nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jetzt hätte man gesagt, jetzt kommt der Hammer. Aber der Herr Jesus hat ihn nur ermutigt. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Wir lesen ja, wenn alle die Geschehnisse, die Jesus getan hat, aufgeschrieben worden wären, dann könnten die Bücher der Bücher es nicht fassen, weil mit Jesus war jeden Augenblick irgendwas. Aber durch den Geist inspiriert wurden die Dinge nicht geschichtlich und nicht biografisch hinterlassen, sondern der Geist hat uns oder hat die Schriften so inspiriert, dass wir die Folgegenerationen durch die niedergeschriebenen Geschehnisse wachsen dürfen und Glauben haben. Selig sind die, die nicht sehen und glauben. Ich könnte mir Thomas so vorstellen, weil wenn wir so in den Evangelien lesen, Thomas war derjenige, der schon immer mit Jesus dabei war. Er war nur ein eher Pessimist, nicht so Optimist. Manche sind zu optimistisch und sagen, jawohl, ich glaube und machen glauben doch nicht. Er war realistisch und er hat gesagt, ich kann erst glauben, ich habe den Herrn Jesus so lieb gehabt. Er wäre auch wahrscheinlich in den Tod gegangen, weil wenn wir dort lesen bei Lazarus, Johannes 11, wo es heißt, lasst uns gehen nach Galiläa, unseren Freund Lazarus besuchen. Und er sagt, sollen wir hingehen, dass wir sterben? Er hat nicht gesagt, ich gehe nicht hin, ich gehe hin, wir sterben zwar vielleicht, aber wir gehen. Aber Thomas war so ein Typ, der war, ich sage mal vorsichtig, vielleicht enttäuscht, verletzt und wollte, kennt ihr so Menschen, lasst mich alleine, ich will meine Sache alleine jetzt erstmal austrauern oder ich will alleine zurechtkommen. Und darum war er auch nicht bei den Jüngern damals. Ich kenne Leute immer, wenn sie Sorgen haben, wollen alleine in den Wald gehen und wollen für sich sein. Manchmal gefällt es auch mir. Aber das Größte und das Schönste und das Heilsvollste ist, sage ich uns, wenn wir Trauer haben, wenn wir Sorgen haben, in den Kreisen der Gläubigen, der Betenden zu sein. Weil dort wird man am meisten getröstet, nichts gegen alleine sein. Und dort kann Gott sich offenbaren. Und so war es auch hier. Er hat verpasst, obwohl er vielleicht gar keine schlechten Absichten hatte, aber er war nicht dort. Und darum ist auch so wichtig, dass die Gemeinde sich immer wieder regelmäßig, so oft wie möglich, zusammentrifft und betet und Gott sucht. Und Hauskreise und Gebetskreise, weil dort ist Gott gegenwärtig. So viel dazu. Aber er war ehrlich. Und der Herr Jesus ermutigt ihn, Thomas. Guck her, du hast zwar gezweifelt, aber ich helfe dir. Er klopfte an seine Tür. Und der Herr klopft immer noch. Und wenn du sagst, mein Glaube ist so wenig ziemlich auf unterem Niveau. Mein Glaube ist nicht so brennend. Aber der Herr klopft und er möchte dich aufrichten. Er möchte dich einladen. Und wie wir gelesen haben, er möchte mit uns das Mahl feiern. Möchten wir so eng mit dem Herrn leben? Wenn du hier bist und du sagst, ich habe Gott schon lange nicht erlebt, ich weiß gar nicht, wie das wirklich so ist, ich möchte dir sagen, bete, such den Herrn. Effektiver ist, wenn du nicht alleine unterwegs nur bist, sondern mit Gläubigen. Einfach sagst, hilf mir mitbeten. Lasst uns gemeinsam den Herrn suchen, dass der Herr sich mir offenbart, dass der Herr mich heilt, dass der Herr meine Wunde zubindet und lindert. Ich möchte dir aufrichtig sagen, heute steht der Herr noch vor deiner Herzenstür. Er klopft und er möchte hineingehen. Und er möchte wirklich mehr in dir haben, wie die Allgemeinen nach Ostern in sich tragen. Er möchte dir mehr geben, wie nur mit schönen Erinnerungen und mit Träumen zu bleiben oder mit den teuren materiellen Sachen. Der Herr Jesus möchte dein König werden. Wollen wir es? Und wenn wir weiterlesen, das dürfen wir zu Hause lesen, wie dann Petrus und Johannes und irgendwo, obwohl sie Gott begegnet sind, dann wieder im Alltag zurückkehren und fischen gehen. Wir kennen die Geschichte. 7 Jünger gehen raus und angeln und mühen sich ab und es läuft alles gegen sie. Und der Herr hat geklopft auf dem See, geklopft. Herr, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht. Herr, wir haben nichts gefangen, haben vielleicht so in sich gesagt, wäre Jesus da gewesen. Die hatten ja schon einen Fang mit Jesus mal erprobt gehabt, früher in den Evangelien. Haben vielleicht gedacht, und irgendwo in der Dämmerung steht jemand und sagt, habt ihr was zum Essen? Legt eure Netze oder euer Netz auf die andere Seite und fangt mal. Und richtig große Menge, zählt sie nach und teilt sie unter euch auf. Ihr seid ja 7. Verteilt's, ihr habt alle genug. Und so klopft der Herr Jesus. Auch fürs Materielle, das gering ist, aber fürs Geistliche, dass wir die Ewigkeit haben. Möchten wir unsere Türe auftun? Möchten wir achten, dass der Richtige drin ist im Herzen? Dass der Herr Jesus nicht von außen klopfen muss, sondern dass er mit dir ständig das Mahl feiern kann. Wer hat so richtige Feststimmung in seinem geistlichen Leben? Wer möchte immer Freude innen drin haben? Da müssen wir die Tür öffnen. Wir müssen Jesus einladen. Wir dürfen unbedingt sagen, ich will nur ihn als König und niemand anders.